Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das klingt irgendwie so simpel, einfach. 2019 ist vergangen, 2020 hat es begonnen. Wir haben eine neue Bundesregierung, die wird jetzt alles besser machen. Wir werden nur mehr auf erneuerbare Energien setzen, wir werden das Klima retten. Wir werden die Zukunft sichern, Wohlstand für alle. Klingt gut, oder? Und jedes Jahr wieder, am 1. Jänner, kommen die Jahresvorsätze. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Wir wollen alte, schlechte Gewohnheiten mit dem alten Jahr abschließen und jetzt wollen wir neue, gute Gewohnheiten einüben. Easy, oder? Schon. Klingt gut. Das Problem ist, dass der innere Schweinehund, der alte Adam des Fleisches, uns da immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und das gelingt dann meistens doch nicht ganz so. Und die Wahrheit ist, wir hängen oft auch an unseren alten Gewohnheiten und Eigenarten, die wir halt haben. Selbst dann, wenn wir wissen, dass sie nicht gut sind für uns, hängen wir doch dran. Wir möchten uns zwar ändern, aber eigentlich wollen wir uns nicht ändern. Und in der Zwickmühle befinden wir uns dann oft. Und wir haben jetzt ja seit vorigen Sonntag eine neue Predigtreihe, die da lautet, wir werden Jünger. Also nicht altersmäßig, sondern wir werden Jesu Jünger. Wir wollen in seinen Fußstapfen gehen, seiner Spur folgen, von ihm lernen und eben neue, gute Gewohnheiten einüben und dann auch praktizieren und praktisch in unserem Leben umsetzen. Und ich habe da heute gleich drei Gleichnisse zugeschanzt bekommen. Ich habe mir den Text jetzt selbst ausgesucht. Und Gleichnisse sind immer ein bisschen tricky, ein bisschen schwierig. Gleichnisse sind so Geheimnisse, Rätsel. Und man darf sich da nie allzu sicher sein, dass man das wirklich verstanden hat, was da der Sinn dabei ist, außer wenn Jesus das Rätsel wirklich selbst auflöst. Solche Gleichnisse gibt es auch. Und in Markus 4 sagt Jesus zu seinen Jüngern, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut, eben es ist ein Geheimnis. Den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gegeben. Und warum? Damit sie hinsehen und doch nichts erkennen, damit sie zuhören und trotzdem nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Das ist ein Zitat aus Jesaja Kapitel 6. Und es ist irgendwie komisch, nicht, dass man ein Gleichnis, also ein Vergleich macht man an und für sich, damit es der andere besser versteht. Und der Sinn der biblischen Gleichnis ist eigentlich, dass die Leute weniger verstehen. Der Grund ist, damit wirklich der Weizen vom Spreu getrennt wird, dass die getrennt werden, die verstehen möchten, die Jesus Jünger sein möchten und diejenigen, die eigentlich eh nur ablehnend sind und eh nur kritisieren und neue Punkte suchen, um besser kritisieren zu können. Für die bedeuten die Gleichnisse, dass sie im Endeffekt immer weniger verstehen. Aber für die, die wollen und zu Jesus hinkommen und wissen wollen, die werden mehr verstehen. Und der Schlüssel für die Geheimnisse ist eben Jesus. Je näher man an ihm dran ist, desto eher wird man die Gleichnisse auch verstehen und alle Geheimnisse der Bibel. Unser Text heute steht im Lukas Evangelium Kapitel 5, wer Bibel hat, kann gerne mitlesen. Lukas 5, 27 bis 39. Und ich habe das jetzt in zwei Teile geteilt. Zuerst wird es um die Vorgeschichte gehen, da habe ich drei Fragen dazu und dann werden wir auf die drei Gleichnisse eingehen. Und die erste Frage ist, wie echt ist mein Glaube? Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer in seinem Zollhaus sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern stand er auf und folgte Jesus. Er ließ alles zurück. Diese Aufforderung finden wir auch vorher schon in der Bibel, auch in anderen Evangelien, komm, folge mir nach. Jesus beruft seine Jünger und fordert sie auf, ihm nachzufolgen. Und er ließ alles zurück. Auch das haben wir von anderen Jüngern schon gesehen, dass sie wirklich ihr altes Leben komplett aufgegeben haben und Jesus nachgefolgt sind. Das alte Leben zurücklassen und mit Jesus ein neues, ein ewiges Leben beginnen. Und das kann durchaus drastische Entscheidungen beinhalten. Vieles vom alten Leben passt einfach nicht mehr in dieses neue, ewige Leben hinein. Manches schon. Also man muss nicht seine komplette Persönlichkeit, sein komplettes Leben aufgeben und ein neues Leben, eine neue Persönlichkeit entwickeln. Also wenn es um persönlichen Stil geht, Musikgeschmack, Kleidung, Sport, Hobbys, Lieblingsessen. Also wir müssen jetzt nicht alles aufgeben, nur wenn man Christ wird. Aber es gibt auch andere Dinge, die passen einfach nicht mehr zu einem Leben mit Jesus. Moralische Sachen, Saufgelage, Lebensgemeinschaften ohne Trauschein und solche Sachen. Also manches muss man wirklich aufgeben und hinter sich lassen, wenn man diesen Schritt macht und mit Jesus leben möchte. Und Levi hat eben dieses alte Leben, das geprägt war von Sünde, von Betrügereien, von Lügereien, das hat er wirklich hinter sich gelassen, hat mit Jesus neu angefangen. Und ich befürchte, dass es unter Christen sehr viele Mitläufer gibt, die ihr altes Leben nie wirklich aufgegeben haben, die vielleicht nur so einen schönen christlichen Anstrich übernommen haben. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, wenn man selbstkritisch ist, wenn man sich selbst misstraut und sich selbst immer wieder überprüft und fragt, wie echt ist mein Glaube? Ist Jesus wirklich mein Ein und Alles? Oder ist Jesus nur ein Teil von meinem Leben, so wie vieles andere auch? Bisschen Jesus, bisschen Wohlstand, bisschen Esoterik, bisschen dieses, bisschen Jesus, jenes. Wie echt ist mein Glaube? Levi hat wirklich das alles zurückgelassen und hat mit Jesus ein neues Leben begonnen. Die zweite Frage ist, wie krank ist mein Leben? Später gab er ihm zu Ehren ein großes Festessen in seinem Haus und lud dazu noch viele Zolleinnehmer und andere ein. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die zu ihrer Partei gehörten, sagten ärgerlich zu den Jüngern von Jesus: Wie könnt ihr nur mit Steuereintreibern und diesem Gesindel zusammen essen und trinken? Da griff Jesus ein und gab ihnen zur Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechten zu sagen, dass sie ihre Einstellung ändern müssen, sondern Sündern. How dare you, hat die Greta gesagt. Wie könnt ihr es wagen? Und genau das Gleiche hat sich auch Jesus sehr oft sagen lassen müssen, weil er sich anscheinend völlig unangemessen und unangebracht verhalten hat. Wie kann ein heiliger Mann mit diesem Gesindel, mit diesem Abschaum, mit diesem Pack zusammen sitzen und essen und trinken und einen Spaß haben? Israel und vor allem die pharisäische Bewegung, die hatten ein großes Ziel, nämlich Heiligung. Das war ihr größtes Anliegen, Heiligung und Verweltlichung und Sünde, das war der größte Feind, das größte Feindbild. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache. Mehr Heiligung, weniger Verweltlichung. Und wenn sich da jetzt ein Sünder, ein Zöllner bekehrt, ist das grundsätzlich ja eine gute, positive Sache. Das ist ja zum Begrüßen. Aber das Ganze drumherum war ihnen dann einfach zu oberflächlich. Diese Party, was da auf einmal geschmissen worden ist und Jesus mittendrin, das war zu weltlich, zu unheilig, zu verschmutzt. Und im jüdischen Denken war einfach immer diese Trennung von rein und unrein vom Alten Testament her. Und das war einfach was Unreines. Da waren ja Leute, die waren nicht bekehrt, da waren irgendwelche Leute von der Straße. Und derjenige, von dem es heißt, dass der vielleicht der Messias ist, der mittendrin unter diesen Leuten, das kann nicht sein. Jesus, da bist du jetzt wirklich zu weit gegangen. Da hast du jetzt eine Grenze überschritten, das kann der Messias nicht machen. Und nach dieser Party ist einfach diese Beziehung zwischen Jesus und den Pharisäern voll entgleist und auseinandergegangen und da haben sie dann einfach immer mehr Gründe gegen ihn gesucht, weil sie einfach dann gesehen haben, na, dieser Mensch kann nicht der Messias sein. Jesus, jetzt bist du zu weit gegangen, du bist zu liberal, zu oberflächlich. Und Jesus sitzt mitten unter diesen Leuten und sagt, Prost, Party, das geht gar nicht. Ein heiliger Messias unter diesem Abschaum, wie kann das sein? Und Jesus sagt ganz einfach, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus ist kein Liberalist, krank bleibt krank und gesund bleibt gesund. Und Jesus steht dann nicht in der Gefahr, seine Werte aufzuweichen. Und wir dürfen da nicht den gleichen Fehler machen wie die Pharisäer damals, dass wir glauben, dass es gesunde Menschen gibt. Wer glaubt, dass er gesund ist, der ist einfach nicht richtig untersucht worden. Und bei einer anderen Begebenheit stellt Jesus Sehende und Blinde gegenüber und er macht deutlich, es gibt Blinde, die wissen, dass blind sind, und es gibt Blinde, die glauben, dass sie sehen können. Genauso gibt es Kranke, die wissen, dass sie krank sind, und dann gibt es Kranke, die glauben, dass sie eigentlich gesund sind. Und darum geht es ja eigentlich in Wirklichkeit, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Es gibt Sünder, die wissen, dass sie Sünder sind, die wissen, dass sie einen Retter brauchen, und es gibt Sünder, die glauben, dass sie eigentlich ganz okay sind, dass sie keinen Retter brauchen, niemanden, der am Kreuz für sie stirbt. Und da lenken dann die Pharisäer sehr schnell wieder ab, weil von dem wollen sie nichts wissen. Da könnte dann rauskommen, dass sie vielleicht selbst genauso blind, krank und sündhaft sind wie die anderen. Und bevor sie da jetzt irgendwie ins Schussfeld geraten, lenken sie dann sehr schnell wieder ab. Und es kommt dann zur dritten Frage, wieso feiern statt fasten? Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken. Und er sprach zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Also das ist jetzt ihr Fachgebiet. Da sind die Pharisäer Profis, Frömmigkeit und religiöse Praktiken. Und sie stellen da gegenüber Fasten und Beten gegen Essen und Trinken. Und der Kontext ist eben diese ausgelassene Party von Levi und seinen Freunden und Jesus und seine Jünger sind mittendrin. Die Frage ist eben, wieso wird hier Party gemacht? Wieso wird hier nicht gefastet? Und Jesus sagt, es hat einfach alles seine Zeit. Wenn es einen Grund zum Feiern gibt, dann ist es unangebracht, wenn man dann eine Fastenzeit ausruft. Alles hat seine Zeit, seinen Platz und seinen Grund. Wann ist jetzt die passende Zeit zum Feiern? Wann ist die passende Zeit zum Fasten? Die jüdische Bewegung war eine messianische Bewegung. Das heißt, sie haben auf den Messias gewartet. Alles, die ganzen religiösen Praktiken, der religiöse Alltag, alles war darauf ausgerichtet. Sie haben gewusst, es wird der Messias kommen, es wird der große Retter kommen. Und dafür haben sie gebetet, dafür haben sie gefastet. Bis zu seiner Ankunft. Wenn dann der Messias da ist, dann gibt es Grund zum Feiern, dann hat das Fasten ein Ende. Also diese Frage, warum fasten deine Jünger nicht, ist in Wirklichkeit gar keine Frage, sondern es ist eine Feststellung. Was sie damit eigentlich sagen, Jesus, du bist nicht der Messias. Es gibt noch keinen Grund zum Feiern. Jetzt ist noch Zeit zum Fasten. Wir müssen noch fasten und beten, bis der Messias kommt und du bist nicht der Messias. Es gibt keinen Grund zum Feiern. Und Jesus sagt drauf, doch, es gibt einen Grund zum Feiern. Ich bin der Messias. Und das sagt aber, wie meistens, nicht direkt, sondern eben durch ein Bild. Er bezeichnet sich selbst als den Bräutigam. Und das ist ein alttestamentliches Bild für den Messias. Und das hat auch jeder verstanden. Der Bräutigam ist der Messias. Die Braut, das ist Israel. Und wenn Jesus sich selbst da als Bräutigam bezeichnet, dann ist das eine indirekte Aussage, dass er sagt, ich bin der Messias. Und da kommt halt ein theologisches Missverständnis zum Tragen, weil sie haben sich einen starken Messias erwartet, einen König, der kommt, der Gericht hält, der die Sünder bestrafen wird, der die Heiligkeit wieder hochheben wird und kein Messias, der da mit Sündern zusammensitzt, der jeden annimmt, der vergibt, der freundlich ist, der liebevoll ist. Das ist nicht das Bild von Messias, das sie gehabt haben. Und damit sind sie einfach nicht klargekommen. Und jetzt kommt es dann zu diesen drei Gleichnissen. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Und wir müssen merken, der Kontext ist eben wirklich diese Feier, dass Jesus mit seinen Jüngern hier feiert, mit Sündern, feiern statt Fasten. Das erste Gleichnis ist ein neuer Stoff auf ein altes Kleid. Er macht es ihnen auch noch mit einem Vergleich deutlich. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Dann hätte er das alte Kleid zerschnitten und das Stück würde ja auch nicht zu dem alten passen. Altes und Neues passen nicht zusammen. Wenn man mit neuen Ideen alte Gewohnheiten reparieren will, dann geht im Endeffekt beides verloren. Das funktioniert nicht. Was meint Jesus jetzt hier mit alt und neu? Da könnte man jetzt relativ viel rein interpretieren. Die Pharisäer und auch die Jünger von Johannes, die waren sehr verwoben mit dem Alten Testament, den alten Gebräuchen, den alten Regeln, mit dem Gesetz, mit der jüdischen Tradition, mit der Tora. Und das ist um Einhalten von Regeln gegangen. Das Ziel war Heiligung und die Vermeidung von Sünden und Verweltlichung. Das war der alte Bund. Und Jesus ist eben nicht gekommen, um den alten Bund, um das Gesetz zu erneuern, sondern um es zu erfüllen. Und er schafft etwas ganz Neues, einen neuen Bund. Der alte Bund ist gekennzeichnet vom Gesetz. Und das ist gut, das ist sinnvoll, das ist von Gott gegeben zu seiner Zeit. Und das ist von Jesus erfüllt. Und jetzt beginnt er etwas Neues. Damit hat das Gesetz in dieser Form ausgedient. Der neue Bund ist eben gekennzeichnet durch Gnade. Und Gesetz und Gnade kann man nie kombinieren. Das wird nie zusammenpassen. Man kann nicht auf das Gesetz bauen und dann noch ein bisschen Gnade dazu rein. Und wie so ein Fetzen, den man auf ein altes Kleid drauf näht. Das funktioniert nicht. Das zweite Gleichnis, das sehr ähnlich ist, junger Wein in alte Schläuche. Und niemand füllt jungen Wein, der noch gärt, in alte Weinschläuche. Der Wein würde die Schläuche zerreißen und auslaufen. So wären Wein und Schläuche verdorben. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Dasselbe Prinzip. Neuer Wein gärt, der dehnt sich aus, braucht Platz und braucht Möglichkeiten. So sind auch neue Ideen. Kreativität braucht Platz, um sich entfalten zu können, um sich ausdehnen zu können. Das halten alte Schläuche, alte Gebräuche und Gewohnheiten, die ewig gestrigen, nicht aus, wenn da neue Ideen kommen. Und wenn man eben neue kreative Ideen in alte Köpfe reinklopfen will, das funktioniert nicht. Man sagt auch, alte Bäume lassen sich nicht mehr verpflanzen. Wenn man mal so eingesessen und festgefahren ist in seinem Denken und allem, wenn man dann mit neuen Sachen daherkommt, es funktioniert nicht. Junge, neue Ideen brauchen einfach Platz, um sich entfalten zu können. So, was heißt das jetzt? Worauf will Jesus hinaus? Luther hat einmal gesagt, Ecclesia semper reformanda. Das heißt, die Kirche muss sich ständig erneuern. Und das stimmt, wir müssen Kirche und Gemeinde immer wieder neu denken über Gottesdienstformen, Gottesdienstzeiten, äußerliche Formen, über Gemeindestrukturen, muss man immer wieder nachdenken, was ist noch angebracht, was ist veraltet, was sollte man vielleicht ändern. Es ist aber auch eine Falle, dass man glaubt, man muss immer alles verändern und immer alles neu machen. Man muss unterscheiden, Dinge, die wirklich zu verändern sind, die muss man verändern, nämlich äußerliche Formen, die passen nicht immer, die muss man ändern. Und was darf man auf keinen Fall verändern, nämlich der biblische Inhalt, der muss immer gleich bleiben. Und dieses Gleichnis kann man relativ einfach missbrauchen, um Christen oder auch Generationen gegeneinander auszuspielen. Wenn es jetzt um Musikstil geht, um Liturgien im Gottesdienst, da wird immer wieder sehr viel gestritten. Die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Für manche ist ein Gottesdienst halt nur, wenn wirklich auch das Vaterunser gemeinsam gebetet wird, wenn das Glaubensbekenntnis aufgesagt wird. Eine Kirche braucht auch Kirchenbänke, man braucht eine Orgel, um eine richtige Kirchenmusik zu machen. Und dann kommen die Jungen und sagen, na, wir brauchen Anspiele, wir brauchen kreative Ideen, wir brauchen dieses und jenes. Und das passt dann oft nicht zusammen. Und da kommt es auch immer wieder zu Gemeindespaltungen, Streitereien. Und dieses Gleichnis gibt aber kein Fundament für solche Streitereien und für solche Diskussionen. Und es gibt da keine Arroganz anderen Christen gegenüber, die ihr Glaubensleben und ihr Gottesdienstleben eben anders leben. Also es gibt keinen Grund, verschiedene Ansichten und alt und neu und jung und alt hier gegeneinander auszuspielen. Und es gibt auch keine Munition für Arroganz gegenüber dem Judentum, unsere hebräischen Wurzeln. Die Bibel der Christen beinhaltet Altes Testament und Neues Testament. Das Alte Testament hat in diesem Sinn nicht ausgedient. Der alte Bund kann uns nicht retten. Aber im Licht vom Neuen Testament, vom Neuen Bund, können wir doch sehr viel aus dem Alten lernen. Und es ist nicht der Sinn von diesem Gleichnis, dass wir das Alte Testament einfach wegstreichen, wir brauchen das nicht, weil wir haben jetzt den Neuen Bund, das Neue Testament und das Alte interessiert uns nicht mehr. Es ist nicht der Sinn. Der neue Wein, das ist ein Bild für ein völlig neues Leben aus Gnade und Glauben. Und Heiligung passiert eben nicht mehr so wie früher durch eigenes Bemühen und durch Fasten und Beten und Selbstkasteiung und Einhalten von Regeln, sondern durch den Kontakt zu Jesus Christus, der dieses alte Testament, diesen alten Bund, das Gesetz erfüllt hat. In Christus, mit Jesus, beginnt eben dieses neue Zeitalter der Gnade, ein neuer Bund. Und wenn man jetzt alten Bund und neuen Bund zusammenmischen will, Jesu Vergebung, aber ich muss selbst auch noch irgendwas tun, dann geht es kaputt, dann geht es schief. Jesus übernimmt meine Strafe am Kreuz, aber ich muss selbst dann auch noch irgendwie Buße tun und irgendwie für meine Sünden doch noch was gut machen. Das geht nicht. Und das macht Jesus hier klar. Junger Wein und alte Schläuche, das gemeinsam, das funktioniert nicht. Das kann nicht gehen. Wenn man Teil vom neuen Bund ist, vom Bund der Gnade, dann ist etwas völlig Neues. Dann sind wirklich die Sünden, wie es in Micha Kapitel 7 steht, ins tiefste Meer geworfen. Und da sollen sie auch bleiben. Und wir sollen nicht dann wieder alte Sünden ausgroben, weder die eigenen noch die Sünden vom anderen und das alte wieder aufwärmen. Bei Gott heißt Vergebung auch vergessen. Was war. Das wird nicht mehr ausgegraben. Gesetz und Gnade lassen sich nicht kombinieren. Und dann kommt es zum dritten Gleichnis. Der Alte ist besser. Aber auch niemand, der alten Wein getrunken hat, will anschließend neuen. Der Alte ist besser, wird er sagen. Die Pharisäer wollten diesen neuen Wein nicht, diesen neuen Bund. Sie wollten den alten Bund, das Alte erneuern, das Judentum erneuern und sich letztendlich von Jesus trennen. Das ist ein ganz toller, guter, alter Wein. Da steckt so viel Arbeit drinnen, so viel Herzschmerz, da hat man so viel investiert, so viel Arbeit, so viel Geduld in diese Heiligkeit, die man selbst produziert hat. So viele Bibelstunden, die ganze Theologie, die Strukturen, die man aufgebaut hat, man hat so viel investiert, das kann man nicht einfach alles wegschmeißen. Das ist der Urstolz des Menschen auf seine eigene Leistung, was man alles erwirtschaftet hat, was man alles aufgebaut hat. Und Gnade ist einfach immer ein Problem für Menschen, die glauben, dass sie was verdient haben. Und es gibt bei Jesus nur ein einziges Kriterium für Gnade. Du darfst es nicht verdient haben. Gnade ist immer unverdient. Aber sie meinen, der alte Wein ist besser. Da steckt mein ganzes Streben drin, mein ganzes Leben. Nein, Jesus, du bist nicht der Messias. So nicht. Der alte Wein ist besser. Das sind die Hardcore-Powerfaster, die Gebeteverrichter, die Überreligiösen. Nichts gegen Fasten und Beten, das ist eine gute Sache und hat auch heute seinen Platz. Aber wir können damit Gott nicht beeindrucken. Und wir können uns seine Gunst und seine Gnade nicht durch unsere Religiosität irgendwie verdienen, weil wir uns ja so bemühen, weil wir ja versuchen, so heilig zu sein. Wir können Gott damit nicht beeindrucken. Fazit: Jesus ist kein Liberalist. Er weicht die Werte Gottes nicht auf. Aber er ist nicht gekommen, um Gericht zu halten, sondern er ist gekommen mit Gnade. Mit ihm fängt die Gnadenzeit an. Und er nimmt jeden Sünder bedingungslos an. Jeder ist bei ihm willkommen. Er kommt mit der Botschaft der Versöhnung. Und Jesus bietet etwas ganz Neues an. Gnade und Errettung für alle Menschen, die zu ihm kommen. Wir müssen nicht immer alles erneuern. Wir können manche Dinge erneuern, Gottesdienstformen. Aber was bleibt und was neu bleibt, ist, dass wir in Christus sind, wenn wir zu ihm kommen. Dieser neue Bund der Gnade und der Vergebung. Und wir dürfen in unserem Trinken einfach nicht in dieser Bestrafung und Pflichterfüllung und Regelerfüllung stecken bleiben, sondern, wie auch in unserem Leitbild steht, wir dienen aus Liebe zu Gott. Wir dienen nicht, um uns etwas verdienen zu wollen, sondern wir dienen aus Liebe zu Gott. Und egal, was 2020 alles passieren wird, was beim Alten bleibt, was neu wird, welche Vorsätze wir vielleicht erfolgreich umsetzen können, bei welchen Vorsätzen wir wieder mal versagen werden, was bleibt und was konstant bleibt, das ist die neue Identität in Christus. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen.